Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast. Heute mit der, nicht dem Wochenspiegel, sondern mit der Sondersendung Feindbild Auto. So, und da sind wir wieder. Mein Name ist Markus Kuslinski, mir gegenüber der wunderbare Marc Domagalla.
Danke, wunderbar, Markus.
Siehst du, wir sind wieder da und heute geht es um ein Thema, was ich ein bisschen abgewandelt habe, was sich angeregt hat durch ein YouTube-Video, was ich gesehen habe, und zwar unter dem Format Jung und Naiv. Jung und Naiv ist ein bekannter YouTube-Kanal, der schon eine ganze Weile da ist, der mit bekannten Politikern oder mit bekannten Leuten Interviews macht, auf eine lockere Art, die ich aber gut finde. Und da war letztens Katja Diehl, die gerne Bücher über neue Verkehrskonzepte schreibt und ein bisschen den Drang hat, das Auto schlecht zu machen. Sie selber ist aus einer relativ konservativen Familie, aber betont gerne, ja, auch wir hatten nur ein Auto, ein relativ kleines, zwei Autos hatten wir nicht und, das ging alles. Da hat sie ja nicht Unrecht. Ne, da ist ja auch was dran. Vielleicht ist unser Drang zu Autos ein bisschen hoch. Also ihr habt ja auch nur ein Auto in der Familie bisher. Wir haben auch nur ein Auto in der Familie und das wird sich auch nicht verändern. Wenn Niklas auszieht, wird er sich eventuell ein Auto kaufen, vielleicht auch nicht. Also das heißt, in dem Moment in unserer Familie, solange wir einen Wohnort haben, wird es wahrscheinlich ein Auto bleiben. Mir fällt aber auch auf, dass ich Leute kenne, gerne Leute, die in einem Familienhaus haben, auch in Berlin, nicht immer außerhalb. Man redet immer so von den Leuten, die einen langen Weg haben und die brauchen alle ein Auto. Nein, ich rede jetzt mal aus meiner Umgebung. Ich kenne auch durchaus Familien mit vier Autos. Bei drei Personen. Das kenne ich auch. Und das finde sogar ich zu viel.
Ja, ne? ja, klar.
Auf der anderen Seite, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nur mal so, um den Rahmen zu fassen. Und die Sendung heißt Feindbild Auto. Warum heißt sie so? Weil ich glaube, dass das Auto auch in diesem Klimadiskussion gerne herhalten muss für viele, viele Missverständnisse. Und die Frage ist, ich würde gerne, also Fragen an dich und so weiter.
Schieß los.
Wann ist dein Auto, also zwei Fragen, die einfach mal so, wo ich gerne eine kleine Reaktion erstmal bräuchte, um in das Thema reinzukommen. Wann ist dein Auto feindlich? Oder andersrum gefragt, was sind feindliche Autos? Aus deiner Sicht jetzt, nicht aus Frau Diels Sicht, weil die kenne ich, die Antwort. Und davon teile ich sogar ein paar Antworten, aber dazu kommen wir gleich.
Also aus meiner Sicht sind Autos überhaupt nicht feindlich. Für mich ist es ein neutraler Gegenstand. Was natürlich für viele zum Feindbild gemacht wird, also was ich ganz furchtbar finde, wenn es immer heißt, die SUV-Fahrer oder so. Also insofern die einzelne Autos so hervorzuheben, finde ich auch immer schwierig. Und es gibt Benzinschleudern sozusagen. Die werden zum Feindbild, weil sie nicht gut für die Umwelt sind. Ne?
Ja.
Trotzdem, wenn hier so ein Lamborghini mal an mir vorbeifährt, gucke ich da auch gerne hin.
Ne? Auf der anderen Seite, wir müssen, genau das ist die Diskussion. Deswegen habe ich auch die beiden Fragen am Anfang gestellt. Ich will sie auch mal für mich beantworten. Also, was sind feindliche Autos? Wir müssten erstmal definieren, was ist der Autozweck. So, der Zweck ist Fortbewegung.
Ja.
Und jetzt will ich gar nicht mit Autofreaks darüber, über schöne und gute und schnelle und langsame und über ob sie das heiß macht, wenn sie in dem Auto sitzt. Und darüber will ich gar nicht alles reden. Das ist mir klar, das ist eine emotionale Sache, ist das Auto. Gerade in Deutschland sehr emotional besetzt. Aber an einem Punkt, wo wir jetzt sind, wo wir sagen, okay, wir müssen uns aufgrund gewisser Schadstoffbelastung überlegen, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Natürlich ist ein SUV unnötig, wenn eine Person da drin sitzt.
Ja.
Und wir müssen uns mal klar machen, wie groß die Autos geworden sind. Das Thema hatten wir in unserem Podcast auch schon oft, dass ein Corsa heute so groß ist wie früher ein Golf oder der Astra.
Ja.
Jedes Auto hat eine Klasse übersprungen, jedes Auto nimmt unglaublich viel Platz im Verkehr ein und die Gewichte der Autos wurden immer höher und Gewicht bedeutet Spritverbrauch. Und da beißt sich gerade etwas. Die Autos nach den Drittelmix-Regeln, die völlig chemisch entstehen bei den Autoherstellern, die mit realem Verbrauch nichts zu tun haben. Also nur mal so, wenn ich die AMG G-Klasse, also den Mercedes Geländewagen, unbezahlte Werbung, ist nichts, hat nichts mehr zu tun und das ist auch nicht bösartig, was jetzt kommt, nehme, dann sagt der Drittelmix mir, beim Händler steht der Wagen mit fast 500 PS als Geländewagen im Schaufenster und dann steht da Drittelmix, ich glaube 14,9 Super Plus auf 100 Kilometern.
Ja. Schön.
Ich nur mal so, senkst du auf der Autobahn das Gaspedal und du treibst ihn, sind 60 Liter pro 100 Kilometer der reale Verbrauch. Das ist die Vollgasfahrt, das wissen die auch. Aber sie können es ja zerrechnen im Drittelmix. Verstehst du?
Diese
ganzen Zahlen haben nichts. Du wirst real dieses Auto bei 50 in der Stadt nicht unter 18 Litern bewegen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, aber das hast du ja so gesehen für jedes Fahrzeug. So,
und jetzt sind wir an dem Punkt.
Und ob du nur so ein kleines Fahrzeug nimmst, wo eigentlich was von 3,4 Litern und die wirst du im Realen nie erreichen.
Und da sind wir an dem Punkt. Wir spinnen uns beim Auto in die Tasche. Und wir spinnen uns auch bei den Zahlen nachher am Schluss in die Tasche. Und wir spinnen uns auch in die Tasche, wie unsere realen Kosten sind. Ich habe in meiner Umgebung Leute, die behaupten, dass sie weniger verbrauchen, als auf diesem Schild beim Händler stand. Sie haben also ein Auto, was Benzin erzeugt. Auf zauberhafte Weise. Das geht nicht. Verstehst du? Die erzählen Quatsch.
Ja, ja.
Das ist Quatsch. Oder sie schummeln mir eine Überlandfahrt als Stadtfahrt unter oder umgekehrt. So, ja, weißt du? Egal wie. Jedenfalls gibt es Mythen um das Auto und.
Aber es ist kein Feindbild.
Genau. Genau. Aber es wird oft dazu gemacht, gerade in der Klimadiskussion, ist der Feind das Auto. Der Feind ist der Fluggast.
Oder bei Unfällen, ne?
Ja.
Wenn dann halt immer wieder angeführt wird, ja, der SUV-Fahrer ist da reingefahren. Es ist vollkommen egal, ob ein SUV mit 50 Stundenkilometer in eine Menschengruppe fährt oder ein Trabi.
Es ist, die Leute brauchen aber ein plakatives Feindbild. Ich verstehe die Kampagnenmacher, dass sie sich einen Punkt suchen, an dem man sich aufhängen kann. Und ich finde auch SUVs oft unnütz. Sie geben etwas
einen Vorteil. Aber du kennst unsere Straße hier, ne?
Ja.
Also da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass ich ein SUV hätte.
Da für eure Straße braucht man kein SUV, da braucht man Range Rover.
Ja,
also
Unimog so.
Ja, ja. Also das ist der nächste Punkt. Aber
keine bezahlte Werbung.
Genau. Ja. Wir wollen überhaupt nicht darauf hinaus, also wie gesagt, die Frage ist ja, dann muss ja die umgekehrte Frage erlaubt sein, welches Autokonzept, und ich meine jetzt nicht Marke oder sowas, welches Autokonzept wäre denn freundlich, in Anführungsstrichen? Hast du eine Idee? Also ich habe eine. Ich habe eine anzubieten, aber...
Also, was mich immer gereizt hat, aber da ist die Technologie nicht ausgereizt und nicht praktikabel genug. Ein Auto steht für mich 90% des Tages draußen rum. Und wenn Solar... so effektiv wäre, dass man damit einen Speicher aufladen könnte, dass ich die Sonnenenergie sozusagen nutzen könnte und damit also wenigstens die Fahrten bis zur Arbeit und zurück, also Arbeit hin, dann steht er da wieder 8 Stunden rum meinetwegen, wird wieder aufgeladen, fährt zurück. Wenn das schon mal wenigstens als Minimum sozusagen ausreichen würde, würde das für viele schon mal ausreichen.
Da bist du also quasi bei der E-Mobilität, aber mit einer autarken Versorgung, nämlich mit der Versorgung über Photovoltaik, die ja, wie wir es nicht ganz so effektiv ist.
Gut, das aber, wäre
ein freundliches
dann,
Konzept, ich verstehe es.
Dann bräuchten wir uns nicht hier Gedanken machen über Benzinpreise, Ölpreise und sowas alles. Ne? Also wenn ich da meine eigene Solarenergie nutzen könnte, und dann vielleicht noch einen zusätzlichen Elektrospeicher hätte, wo ich dann, wenn ich zu Hause bin, wirklich über die Solaranlage noch den
das reicht sogar. Also wie gesagt, ich habe ein sehr interessantes Gespräch darüber gehabt. Der hat eine Solaranlage auf dem Dach, tankt damit sein E-Auto. Und wir kamen auf diese Gespräche ich hatte ihm die Zahl genannt, die du letztens rausgesucht hast, diese 6,1 Terawattstunden, die in die Erde abgeleitet werden mussten, weil sie nicht verstromt werden konnten. Da sagte er so, naja, da verstehe er nicht, warum man mit diesen übermäßigen Energien nicht etwas weiteres erzeugt. Zum Beispiel Wasserstoff. Wasserstoff zu erzeugen ist wohl unglaublich energieaufwendig. Ja, wenn man jetzt aber zu viel Energie hat, könnte man noch Wasserstoff herstellen. Dann hätte man doch die, ob die Energie in der Erde ableitet oder man tut jetzt etwas damit. Ja. So. Und ich glaube, und ich habe auch über das sogenannte feindliche Auto, also feindlich ist zum Beispiel eins. Da bin ich durchaus bei der Frau Diehl mal. Das Auto ist immer belegt mit ganz viel Außenwirkung. Also sprich mit Prestige. Mir erschließt sich auch nicht unbedingt, warum ein Auto laut sein muss, damit Leute das geil finden. Also es hat mich noch nie, es ist nicht so, du weißt selber, ich gucke Motorsport und so weiter. Und natürlich macht mich auch im Motorsport Sound ein bisschen an, aber ich brauche ihn nicht, um guten Motorsport zu bekommen. Ich kann der Formel E auch was abgewinnen.
Vor allen Dingen nicht in der Lautstärke, wo es in den Ohren dann wirklich wehtut und scheppert. Also wenn du mal so ein Motorgeräusch hast oder so, aber wenn du damit selber fährst, dann hast du ja permanent dieses Geräusch. Und das ist ja
ehrlich sein.
Ein Stressfaktor. Also
VW hat doch eine Lösung gefunden. Der GTI selber, der Golf GTI, hat keinen Sound mehr. Hört sich nicht anders an als mein Auto. Damit der Fahrer aber dieses geile Erlebnis hat, wird der Sound nach innen über die Radiolautsprecher übertragen. Der denkt, es klingt geil draußen. So. Das ist schon fragwürdig, dass sowas überhaupt nötig ist, aber wenn es die Lösung ist, meinethalben.
Also wo ich es verstehe ist, es gibt ja dieses dann auch Soundstudien und wo es wichtig ist, dass Fußgänger Elektroautos noch wahrnehmen. Also wenn die wirklich so leise sind, wenn die keine Soundmodule hätten, sind sie wirklich so leise manchmal und kommen mit 50 Stundenkilometer da an und du hörst sie nicht.
Das freundliche Auto auch wieder feindlich, weil es nämlich dem Menschen schadet, weil er es nicht wahrnehmen kann. Jetzt müsste der Autofahrer unglaublich viel Aufmerksamkeit aufbringen. Die Frage ist, wie man es regelt, aber das ist jetzt gar nicht unser Thema. Aber der Punkt ist, ich habe letztens Ich habe letztens einen Fiat 500 am Fahren gehört und der ist nur rückwärts eingeparkt und der summte so auffällig. Und dann sagte mir mein Bekannter, ja, das muss der. Dieses Geräusch ist ab 30 km/h weg. Das ist nur, damit Fußgänger ihn wahrnehmen in der Umgebung.
Ja.
Und das größere Modell summt nicht, deswegen spielt es eine Melodie.
Hey.
Also schlimmer geht's ja nimmer, wenn ich mit meinem Auto langfahre und mich anhöre wie ein Eiswagen, weil ich die ganze Zeit eine Melodie bimmle.
Okay.
Also da hätte ich sogar ein Prestigeproblem, ehrlich gesagt.
Ich überlege immer, wenn ich zum Beispiel auch hier knapp aus Berlin rausfahre und dann stehen da Temposchilder, Tempo 80 wegen Lautstärke, also hier.
Lärmschutz.
Lärmschutz, genau. Mhm. Das Wort hat mir gefehlt. Da frage ich mich immer, wenn ich jetzt ein Elektroauto hätte, was definitiv leise ist, muss ich mich dann an die 80 noch halten? Nein, natürlich muss ich mich dran halten, aber...
Die Argumentation wäre dann weg. Aber
eigentlich,
aber machen wir mal ein Zukunftsbild.
Oder auch Tempo 30 innerhalb der Stadt.
Ja, aus Lärmschutzgründen.
Aus Lärmschutzgründen wäre dann eigentlich ihr Schwachsinn.
Ja, aber machen wir mal ein Zukunftsbild. Machen wir mal, wenn das Feindbild-Auto, wir haben jetzt festgestellt, okay, Sound muss es nicht unbedingt sein. Ob E-Auto die Rettung ist, wir hatten schon mal die Themen. Sinn ist eine Möglichkeit, ja. Aber ich sehe nicht, dass wir so viele Ladestationen hinkriegen und dass nicht irgendwann die ganze Sache ein bisschen für uns einknickt, weil wir den Strom gar nicht anliefern können. Wenn so eine ganze Straße plötzlich per Strom seine Autos geht, ob die Spitzen da nicht gewaltige Löcher treiben.
Aber guck mal, genauso waren ja auch vor vielen Jahren, fingen ja alles an. Da haben sie ja in viele Richtungen angefangen. Mit Elektroautos, mit Wasserstoffautos. Also Mercedes hatte schon eine Wasserstoffstudie und wollten sie eigentlich um die Jahrtausendwende, eigentlich damit in Serienproduktion gehen. Hat
Problem
ja nicht so ganz geklappt.
Nee, es gibt bisher, Probleme. Erstmal ist die Wasserstoffherstellung sehr teuer und sehr schwierig.
Ja,
dann kommt hinzu, dass Wasserstoff sehr flüchtig ist und die Tanks nicht dicht sind. Und Toyota hat mit seinem Wasserstoffauto auch das Problem, dass das Ding irgendwann leer ist, ohne dass jemand fährt, weil der Wasserstoff sich über den Tank verflüchtigt, weil er zu feingliedrig ist. Der Punkt ist, was mich stört ist...
Ich wollte nicht nur eine sagen, weil ein weiterer Energielieferant wären ja Gasautos, ne? Und mit Gas ist momentan ja auch so ein kleines Problemchen.
Ja, und die Frage ist die, wir...
Verflüchtigt sich auch.
Ja, auf andere Art. Auf der anderen Seite ist es Quatsch zu sagen, wir müssten Nord Stream 2 öffnen. Den Leuten ist schon klar, dass wir diesen Hahn ja nicht in der Hand haben, oder?
Mhm.
Durch Nord Stream 1 kommt kein Gas durch, nicht weil wir es geschlossen hätten, sondern weil uns Russland einfach nichts liefert.
Mhm.
Das ist der Punkt. Und da verstehen Leute ein bisschen was nicht. Wir haben da gar nicht den Gashahn in der Hand.
Mhm. Ja.
Ja, also, aber auf einer anderen Seite. Wir kommen, ja, es gab mal gasbetriebene Autos. Problem ist aber, die dürfen eigentlich nicht in Tiefgaragen.
Ja, aber es gibt ja zwei verschiedene Gasarten, ne?
Ja, beide dürfen nicht in Tiefgaragen.
Okay.
Da steht immer für druckgasbetriebene Fahrzeuge nicht erlaubt. Da hat es was mit der Versicherung zu tun. Also, da hätten wir auch wieder ein Problem. Aber ich habe überlegt, oder als ich in der Vorbereitung war, habe ich so bei mir gedacht, was wäre denn der Weg der Zukunft? Aus meiner Laiensicht. Und vom Gebrauch, Reichweite, Unabhängigkeitsgedanken, wenn ich alles mitspinne, dann komme ich immer auf einen Weg. Und am Ende komme ich immer auf den Weg Hybrid, E-Fuels, also alternative Kraftstoffe.
Ja.
Natürlich, die haben wir heute noch nicht. Weiß ich auch. Und ich weiß, ich habe furchtbar verrissen, smarte Lösungen bei der Energieversorgung, die es noch nicht gibt und so weiter. Ich würde mich auch nicht darauf stützen wollen. Aber als Zukunftsweg, wenn wir uns heute konsequent hinstellen und sagen, in 30 Jahren macht dieses Land alles, weil in Schweden zum Beispiel gibt es Benz oder Tankstellen, die E85 ausgeben.
Mhm.
85% Alkohol.
Mhm.
Also es gibt so eine Lösung ja schon. Es ist ja gar nicht so weit hergeholt. Und wenn wir, sagen wir mal, einen alternativen Kraftstoff entwickeln können, den man tanken kann, der sich lustigerweise nicht verflüchtigt, wenn er energieaufwendig hergestellt werden muss, dann nehmen wir die abgeleitete Energie aus der Erde. Genau dafür nehmen wir dann diese Energie. Das Auto fährt sich wie ein normales Auto und der Sprit ist am Ende umweltfreundlicher. Dann kann ich ein Konzept erkennen, wo ich sage, wir bewegen uns immer noch individuell. Ob Autos schön sein müssen, ob man ihnen ein bisschen Prestige nehmen muss, damit das Auto zurückkommt zu einem Nutzgegenstand. Es gibt zum Beispiel, guck mal, Fahrrad hat es geschafft.
Aber wenn man sowas machen will, dann muss sowas auch eine gewisse Attraktivität darstellen.
Warum denn? Du willst, ist ja die Frage, was du verkaufen willst. Guck mal, das Fahrrad.
Willst du ein Trabi haben?
Wer mir ehrlich gesagt, guck mal, ich habe auch jetzt mit meinem Auto nicht unbedingt eine Schönheit an Auto. Der ist auch gar nicht danach ausgesucht worden. Ich fand ihn okay von der Ausstattung. Er hat sich gut gefahren und mehr brauche ich gar nicht. Ich habe mich letztens unterhalten, es gibt diese Honda-Studie von diesem Elektroauto von Honda. Alle um mich herum, boah, ist hässlich. Ich sage so, und innen? Ja, innen ist er toll. Sag, was siehst du außen von dem Auto, wenn du drin fährst?
Ja.
Es ist doch ein Gefühl, was du mir jetzt vermittelst. Es ist doch, ich glaube zu wissen, wie es von außen aussieht. Nein, du merkst es doch gar nicht, wenn du in diesem blöden Auto sitzt. Und von diesem Gedanken muss man sich so trennen, dieses, ich wirke über mein Auto. Und da wirst du nur hinkriegen, wenn du optisch einschneidest.
Ja, aber guck mal, das ist doch genauso wie mit orthopädischen Schuhen.
Ja.
Sie sind unheimlich bequem zu tragen. Sehen aber scheiße aus. Also, und
ich weiß, worauf es hinaussetzt, aber ich finde, wenn man eine Alternative sucht, wenn man beim Fahrrad mal guckt, ne?
Ja.
Es gibt nun mal gewisse Bauformen für Mountainbikes, für Rennräder, für Trekkingbikes, für so. Du musst schon dich gut auskennen, um zu gucken und sagen, boah, das ist aber ein teures Rad. Da muss man schon einen Blick für haben. Und da muss man schon Marken kennen.
Ja.
Klar, ich weiß auch, wenn neben mir ein Steppenwolf Trekkingrad steht, weiß ich auch, hat aber 1 € gekostet. Das siehst du auch an der Qualität der Teile. Aber vom Draufblick sieht mein Trekkingrad nicht besser aus als seins und seins nicht besser als meins.
Ja.
Das
heißt,
beim Fahrrad sind wir da schon deutlich weiter. Beim Fahrrad heißt es, da wirst du dir was anderes kaufen als ich. Ich würde mir ein E-Bike kaufen, weil ich eine faule Sau bin. So, also weißt du, was ich meine? Da sind wir schon deutlich weiter. Und das muss beim Auto auch, man hat beim Auto zu viel, die Autoindustrie hat sich zu viel auf die Außenwirkung dieses Autos, zu viel Gefühl verkauft. Nur noch am Ende, nur noch.
Ja.
Aus Freude am Fahren.
You name it.
Du weißt, wie die ganzen Sprüche halten.
Ja, logisch.
Also die Frage ist ja, ist das Feindbild Auto vielleicht so, weil Autogegner so viele Angriffspunkte finden auch, weil man ihnen so viel liefert.
Ja, weil faktisch gesehen müsste eigentlich so ein Auto noch viel, viel weniger verbrauchen. Also da müsste natürlich viel mehr investiert werden in die Forschung.
Da war ich gerade. Ne? Hybrid, alternative Kraftstoffe. Ja. Dass das Fossile rausgeht aus dem Kraftstoff.
Ja.
Und was auch noch hinzukommt, und da sind wir wieder bei dem Ansehen, Katja Diehl hat einen interessanten Punkt gebracht in dem Video. Also wie gesagt nochmal, Video Jung und Naiv mit Katja Diehl kann man bei YouTube finden. Ich verlinke es auch zur Not. Sie hat zum Beispiel auch ein Beispiel gebracht, da hat sie gesagt, also um dieses Thema Prestige mal zu erklären, man muss sich mal ansehen, was das Auto in der migrantischen Gesellschaft für einen Stellenwert hat.
Okay.
Da müssen große Autos gekauft werden, weil das was mit dem Stand der Familie zu tun hat.
Ja.
Also ein Punkt sind wir jetzt beide nicht. Mir ist das egal, du hast hier kein Edelauto vor der Tür, ich nicht. Wir beide sind da sicher raus aus dieser Betrachtung. Für uns, unser Auto ist sicher nicht was zum Prahlen, aber im Großen und Ganzen.
Aber Fakt wäre auch, hätten wir ein anderes, einen finanziellen Background, würden wir auch über andere Autos nachdenken, die wir uns eventuell holen würden, als das, was wir jetzt haben.
Das gebe ich zu. Ne? Obwohl immer ich leider, was heißt leider, ist nicht so, dass ich mich hätte mehr, dass wenn Sabrina und ich nicht bereit wären, wenn wir bereit wären, mehr dafür auszugeben, dann würden wir natürlich auch andere Autos fahren. Ja. Sind wir aber nicht. Also am Ende ist es immer so ein Ding, wo ich sage, die Kosten müssen in dem und dem Rahmen sein, damit ich mich damit wohlfühle.
Das schon, ja.
So. Und daran sehe ich aber, dass mir mein Prestige nicht so wichtig ist, dass ich über ein gewisses Maß Energie da reingebe.
Ja, ne? Ja. Aber da, wo du jetzt meinetwegen auch schon dann Abstriche machst, weil du sagst, okay, Preis und so, okay, wenn man ein bisschen mehr Platz hätte, ein bisschen geräumiger, aber dann kostet da gleich die und die Variante, die würde mir dann gefallen, kostet aber 5.000 Euro mehr, macht man wieder Abstriche. Also wenn wir den anderen finanziellen Background hätten und sozusagen uns da wirklich keine Gedanken drüber machen müssten, ob nun Auto.
Kann ich dir genau sagen, was ich mir kaufe?
30, 40, 50.000.
Ja, wirst du enttäuscht sein. Ja. Also ich würde mir einen Lexus Hybrid kaufen. Der Lexus Hybrid
bin
ist
eigentlich. Enttäuscht.
Also da würde ich eins der wenigen Autos, wo eine Sportlichkeit und eine Umwelt, also.
Und bequem.
Ja. Bedingt. Durch die strengen Umweltnormen in Japan zum Beispiel, weil da das ist deren Hauptmarkt und dadurch, da sind sehr strenge Umweltnormen und um überhaupt noch da ein Auto zulassen zu können, hat halt gerade Lexus oder so ganz viel Arbeit da reingelegt, auch Toyota mit seinen Hybridautos und die wollten aber den Leuten trotzdem nicht ganz den Spaß nehmen. So ein Lexus fährt sich einigermaßen sportlich, ist trotzdem Hybrid. Er hat Verbrauchswerte, die wirklich messbar okay sind, trotzdem macht er ein bisschen Spaß. Die verkaufen es dir anders. Das Auto sieht von außen nett aus, ist trotzdem leicht gebaut. Also jedenfalls nach innen. Und das kriegen sie alles ein bisschen hin. Also da wäre ich eher, also bei den jetzigen Spritpreisen und auch schon davor, wenn ich die Wahl hätte zwischen weniger Sprit bezahlen und mehr bezahlen, dann ist mir weniger komischerweise immer sympathisch.
Ja.
Also ich habe noch nie den Drang verspürt, ein Auto zu haben und zu sagen, also meiner, der bläst schon seine 20 Liter durch. Das fand ich noch nie geil.
Absolut nicht. Nee.
Das habe ich nicht verstanden.
Wie gesagt, wenn ich hier auf der Straße irgendein exklusives Auto sehe, gucke ich da auch hin und erfreue mich auch, wenn es eine schöne Form hat und wenn es gut aussieht. Keine Frage, ne? Also die ganzen Luxusmarken. Aber meistens muss man ja auch sagen, die sind sehr sportlich. Aber ich bin dann auch schon wieder so, dass ich sage, ich möchte es aber auch drin bequem haben. Also so dermaßen bequem. Also da könntest du mir auch meinetwegen Maybach nehmen. Und da habe ich dann richtig Platz drin. Da kann ich mich mal richtig ausstrecken, wenn ich mal hinten sitze oder
Das ist genau der Punkt. Und wir müssen,
werde.
Und wir haben aber jedes Auto, und da ist wahrscheinlich auch, was die Feindbilder sehr unterstreicht. Wir haben den Nutzen verkauft, die Autos mussten, warum auch immer, arg schnell werden. Also ich finde heute, es war, wie gesagt, in den 80er Jahren war ein BMW M3 mit 200 PS ein Rennwagen. Heute fährt damit Mutti zum Lidl. Ich bleibe bei meiner Argumentation. Die Leistung, die heute abgerufen werden, ein Polo hat teilweise 105 PS. Das hatte früher ein einigermaßen mittelklassiges Auto. Ein Mercedes 2 Liter hatte 136 PS, so ein klassisches Maß. So, das war
schon. Und der hatte dann aber.
Das war schon, da hat man schon gesagt, der hat jetzt aber Bums. So.
Ja.
Weil
da aber da war halt auch sonst viel weniger drin. Ne? Also,
ja, aber egal wie. Und genau da sind wir wieder an dem Punkt. Ja. Das Auto kriegt immer mehr Masse. Es muss immer höher motorisiert werden. Und das kann nicht sparsam sein. Und das kann auch nicht gegen das Feindbild Auto anvisieren. Ja. Und da sind wir halt bei dem Punkt. Aber die Konzeptfragen, die man sich stellt, auch in der E-Mobilität, die werden ja so massig hoch. Und es gibt Leute, die sagen, also auseinandergerechnet, wenn man jetzt die ganzen Produktions-CO2-Zahlen nimmt, dies, dann ist ein gut gebauter Benziner in der Gesamtkonzeption bis zu 100.000 Kilometern besser als das Elektroauto. Mhm. So eine Gegenrechnung gibt es.
Ja.
Und ich war ganz erstaunt, dass Herr Lesch, den ich sehr schätze, aus dem ZDF, plötzlich so ein Pro-E-Auto-Verfechter geworden ist. Ich frage mich nur, wo wollen wir hin? Und da sind wir bei den E-Fuels. Es gibt für viele Sachen, mag es eine Alternative geben. Und ich bleibe dabei, mich wundert, dass, und da ist auch eine Emotionalität dran, warum E-Motorräder so wenig Thema sind. Es ist viel deutlich leichter, ein Motorrad zu elektrifizieren, als ein Auto. Schon das Gewicht deswegen. Das ist alles schon mal da gewesen. Es gibt elektrische Roller jetzt schon eine ganze Weile. Und ein Motorrad zum Elektrifizieren sollte doch leicht sein.
Und da, weißt du, und das da ist wieder
Emotionen dran.
Aber das finde ich halt noch viel sinnvoller, weil jemand, der sowieso ein Motorrad fährt, der fährt ja dann auch mit Benzin und oder Zweitakter, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall einen Ausstoß. Und wenn du da durch Elektromobilität den Ausstoß verringern könntest, ist das eine gute Sache. Anders wiederum beim Fahrrad, wo, wenn wir uns auf unsere Fahrräder raufsetzen, also wenn wir nicht gerade Bohnen gefressen haben und die ganze Zeit hinten furzen, dann haben wir da keinen weiteren Ausstoß, sondern sind komplett umweltfreundlich unterwegs. Und das als Mobilitätswende zu bezeichnen, dass wir jetzt alle Elektrofahrräder auf einmal haben, das finde ich halt sehr zweifelhaft.
Also in dem Vergleich ist es zweifelhaft. Ja. Aber der Zweifel wäre ja nur, guck mal, wenn bei meinem Beispiel wäre es so, ich würde mir konsequenterweise, ich würde mich wirklich dazu zwingen, außer wäre jetzt mal irgendeine Sondersituation, ich würde mir selbst meine 2 Tage Auto pro Woche klemmen. Und so dann hätte es schon einen Umwelteffekt. Und das, ich meine nicht, dein Vergleich jetzt zu sagen, das normale Fahrrad gegen ein E-Bike ist ein schlechter Tausch. Das
genau.
Da sind wir beieinander.
Aber darauf läuft es doch momentan bei vielen eigentlich hinaus.
Nee, und das, ja, und da ist der Denkfehler drin. Der Denkfehler ist darum, ich habe bei mir ich habe mal so bei uns rund gefragt, ne? Also in meiner Zählung, ich kenne so in meiner Umgebung 50 Leute, mit denen ich ständig zu tun habe. So. Und
deine Follower.
Nee.
Deine Realtime-Follower.
Ja, meine Real-Life-Follower. Und so. Und mit denen, die aber immer wieder mit mir arbeiten müssen. So. Und da habe ich mal gefragt. Da habe ich gesagt, wie kommst du hierher mit dem Auto?
Nicht dürfen, sondern müssen. Okay.
Und dann, müssen. Zwangsläufig, ja. Ja. Okay. Manchmal gibt es auch bei mir keinen Weg drumherum. Ja. Und dann habe ich gesagt, du kommst vom Auto, wie viele Kilometer hast du denn hierher? Und so weiter. Und dann habe ich mal so einen Schnitt gesehen, dass wenige oberhalb von 20 Kilometern liegen. Das ist wirklich wenig. Ich habe gedacht, es sind mehr. Und ich habe auch Leute, die durchaus von außerhalb von Berlin kommen, wo ich auch nochmal einen anderen Maßstab ansetzen würde. Aber die Leute innerhalb von Berlin, viele unterhalb der 20 Kilometer. Viele unterhalb der 15 Kilometer. Wir reden dann schon wirklich über, also ich habe 13 oder sowas, 13 Komma. So. Und diese Entfernung ist eine perfekte E-Bike-Entfernung. Die kommen aber mit dem Auto. Und dann stimmt deine Rechnung nicht mehr. Klar, wenn ich Fahrrad gegen E-Bike, kein Effekt. Im Gegenteil. Da bin ich bei dir.
Ja.
Aber E-Bike gegen Auto, doch ein Effekt. Und ein großer. Und ein großer. Also die Gramm CO2, die ein Auto ausstößt pro Kilometer, da sind wir auf einem ganz anderen Level. Das verhindert man, das wäre konsequent, das ist noch nicht ganz raus. Und ich habe sogar gefragt, aber da sagt der eine oder andere, also ganz ehrlich, bei Regen und so weiter, ich weiß nicht, ob ich mich so aufs Rad schwingen würde. Und ich gesagt habe okay, wir haben jetzt mal eine Phase, wo es mal regnet. Aber wir haben auch eine lange Phase gehabt, wo das Wetter so war. dass du eben hättest nicht mit dem Auto fahren müssen. Und das ist der Masseneffekt, den wir brauchen. Wir brauchen immer großen Effekt. Mhm. Das so, wie ich gesagt habe, ich habe in dem Gespräch mit Klaus schon ganz gleich nochmal ran, ganz kurz, Masseneffekt, was ich meine ist, was hindert uns denn daran, in Mehrfamilienhäusern, wie meinem zum Beispiel, zum Beispiel ein kleines Windrad, eine kleine Solaranlage aufs Dach zu bauen, einen Akku in den Keller zu stellen und so Kleinigkeiten wie die Treppenhausbeleuchtung, die Klingelanlage über diesen Akku laufen zu lassen.
So.
Und wenn das alle Häuser in Berlin machen, ein Haus macht keinen Sinn. Darüber braucht man sich. Aber mal angenommen, man würde eine komplette Stadt so. Du kannst mir nicht erklären, dass das nicht einen Stromspareffekt hätte.
Nee,
in der Masse.
Ja.
Und ich glaube, der Punkt ist immer, dieses Klein-Klein nützt nichts, wir brauchen eine Masse.
Das auf jeden Fall. Das stimmt schon.
Wenn Autos kleiner werden müssen, alle. Wenn Autos leiser werden müssen, alle. Aber nicht das Recht der Größeren zu sagen, ja, aber wer sich ein AMG leisten kann, der darf laut sein.
Nee.
Da werden dann Mustergutachten erstellt. Und ich habe, beim AMG steht drin, er wäre im Stand, ihr euch 78 dB. Du hast sie schon auf der Straße gesehen, oder? Beim Fahren.
Ja.
Da wird auch gedreht.
Brumm.
Genau. Na klar. Die müssten nicht alle im Sport-Plus-Modus herumfahren. Das ist mir auch klar.
Nee.
Aber wenn ich es ihnen gebe,
dann
machen sie es auch. Warum? Wozu braucht ein Mensch in der Stadt einen Sport-Plus-Modus? Wo die Auspuffklappe aufgeht.
Frag den tschechischen Milliardär.
Ja. Mit 417.
Ja.
Ja. Auch so ein Thema. Ne?
Ja.
Wenn es dir die Möglichkeit gibt, wirst du es tun. Ist er ein Feindbild? Ein gutes Thema eigentlich, der tschechische Milliardär mit seinem Bugatti.
War die
Handlung falsch?
Nein, ich hatte letztens einen Beitrag gesehen. Er hat sich vorher mit seinen Anwälten abgesichert. Also er ist ein Zahlenmensch. Statistiken und. Und er hat genau kalkuliert erstmal die Anwälte gefragt, mache ich irgendwas Verkehrtes? Nein, nach deutschem Gesetz hat er nichts Verkehrtes gemacht.
Mhm.
Er hat sich an die Straßenverkehrsregeln gehalten. Dass es natürlich sehr fragwürdig ist, dass man mit 417 Stundenkilometer da nicht mehr richtig handlungsfähig ist. Und ich weiß auch nicht, ob er der gut ausgebildete Rennfahrer sozusagen wäre und richtig reagiert. Oder halt auch gerade auf einer öffentlichen Straße, wo man damit rechnen muss, wie andere reagieren.
Hast du das Video gesehen? Kennst du das Video?
Ja.
Also ich bin der Meinung, ich habe es auch gesehen, ich glaube nicht, also meiner unmaßgeblichen Meinung nach hat er nicht immer die Spur gehalten. Also auch ihm war diese Geschwindigkeit kontrollmäßig zu hoch.
Ja.
Er war teilweise außerhalb seiner Spur.
Definitiv. Also, aber rein rechtlich kann man ihm nichts handhaben.
Also halten wir mal fest, er hat juristisch nichts falsch gemacht.
Juristisch nicht, nein.
Moralisch?
Ja, weil also moralisch sehe ich schon, dass er auch andere damit in Gefahr gebracht hat. Weil, also wenn jetzt die Strecke komplett für ihn gesperrt gewesen wäre, kein Thema. Soll er machen. Soll er sich einen Nürburgring mieten und da Lausitzring oder sonst wo langfahren und versuchen mit seinem so schnell wie möglich oder nach Amerika auf dem Salzsee Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, alles okay. Ja, also die Faszination kann ich dann auch teilen, wenn sie es machen wollen. Aber so war es natürlich. Nein. Also
halt mal fest, juristisch war es nicht falsch.
Ja.
Moralisch sind wir bei falsch.
Ja.
So. Ich brauche die Frage nicht stellen, wie es umweltfreundlich war.
Nein.
Umwelttechnisch war es eine Katastrophe.
Ja.
Nur mal so, dieses Ding atmet 16.000 Liter Luft pro Kilometer. Nur mal so. Ja? Bei der Höchstgeschwindigkeit ist in 16 Minuten der Tank leer. 140 Liter.
Ja.
Nur mal über welche Daten wir reden. Ja? Der Satz Reifen kostet über 30.000 Euro. Also wir sind wirklich, der Satz Bremsscheiben fast 20.000.
Ja, ja.
Wir sind wirklich bei einer Übergeschichte. Wir hatten schon mal eine Sendung über Hypercars oder wir hatten sie mal geplant. Ich glaube, versendet wurde sie nicht. Das sind natürlich Ausnahmewerte. Das ist so wie zum Mondfliegen. Das macht man als Maximalwert, als wissenschaftlichen Wert. Ob da mal Nutzen bei rauskommt, sei mal dahingestellt. Jetzt kann dieser Mensch sich aber leisten, täglich damit rumzufahren. Und dann bin ich wieder bei so einem Punkt, der mir so ein bisschen Warum darf er es? Weil er es sich leisten kann?
Hm.
Das ist wie fliegen und sich CO2-Zertifikate kaufen. Also weil ich es bezahlen kann,
ja,
darf ich fliegen. Ja. Davon wird der Flug doch auch nicht sauberer. Und dieses angeblich, ja, dafür wird irgendwas Umweltgerechtes gemacht. Was denn? Was denn? Wird die CO2 aus der Luft gesaugt? Was wird gemacht?
Ja.
Weißt du?
Ja, schwierig. Dass man sich nicht alles erkaufen kann oder erkaufen darf, ist auch richtig. Du kannst ihm aber auch nicht vorschreiben, so, du steigst jetzt aber auf dein Lastenfahrrad hier, ne?
Nein, aber der Punkt ist, was mich wundert und sowas, was erleuchtet manchmal was nicht zu erleuchten ist. Ich muss ganz kurz nochmal auf unser Feindbild-Auto zurückkommen.
Mhm.
Nur mal so als Beispiel möchte ich nur mal sagen, wenn wir an den E-Fuels nicht arbeiten, sondern uns auf Elektro weiter versteifen, soll man mir mal bitte den ersten Elektro-LKW zeigen, der noch 38 Tonnen bewegen kann, über hunderte Kilometer. Das sehe ich noch gar nicht. Wie dieses Konzept aussehen soll, ist mir nicht klar. Und ich mache mal ein zweites Beispiel auf. Das erste Elektroflugzeug müssen Sie mir auch mal zeigen. Das heißt doch, wir werden noch Flüssigkraftstoffe brauchen.
Ja.
Wir werden doch das nicht umgehen können. Wir werden doch nicht morgen... Es gibt Elektro-LKWs...
Züge. Ich meine, so ein Zug steht die ganze Zeit draußen. Warum, könnte man alles mit Solarpaneelen oben bepflastern?
Es gibt ja diese Idee der Zwischenräume in den Schienenschwellen, dass man da Elektro-Solarpaneele hinbaut und sozusagen da Strom absammelt. Die Idee ist auch gar nicht schlecht. Die Idee ist ja gut. Da gibt es gar nicht die Frage. Der Punkt ist, Elektro wird uns nicht aus allem rausholen. Und ich finde es beim Autofahren schwierig, ehrlich gesagt, weil wir können nicht plötzlich alle Elektroleitungen in den Straßen verlegen, damit wir ja Ladestationen kriegen mit Schnellladesystemen. Das wird nicht funktionieren. Also brauchen wir doch eine B-Lösung, die funktioniert. Und die B-Lösung ist, wir tanken einfach weiter wie bisher. Wir haben jetzt herausgefunden, Wasserstoff ist so eine mittelgute Lösung. Also brauchen wir doch eine vertankbare Lösung, die funktioniert. Und es gibt E-Fuels, die umweltfreundlicher sind als Benzin, die nicht fossil sind wie Benzin. Dann muss es dafür zumindest muss daran gearbeitet werden, ist das eine Lösung? Und wenn man in 2 Jahren dazukommt und sagt, ist nicht durchführbar, Holzpferd. Ja, okay, dann ist es so. Dann müssen wir weniger fahren.
Muss natürlich immer wieder dann aufpassen. Nicht, dass es dann halt irgendwelche Biotreibstoffe dann nur durch irgendwelche Monokulturen dann hergestellt werden.
Ne? Das wäre also der Forschungsweg. Wie kommen wir dazu?
Genau.
Was ist da drin?
Ja.
So, es kann ja auch sein, dass es einen chemischen Weg gibt oder einen, der nicht immer über die Biofuels geht. Also E-Fuels müssen ja nicht bio sein. Ne? Vielleicht kann man Chemikalien verwenden, die in der Verbrennung deutlich anders sich verhalten als CO2 zu vergasen oder auszugeben. Oder so. Also ich will damit sagen, die E-Geschichte ist eine interessante Idee. Wir müssten vielleicht in deinem Fall, wenn wir Zweiradfahrer überreden können, man kann sagen, ihr seid die Ersten, ihr habt eigentlich das Heft jetzt in der Hand, ihr steigt von Verbrennersystem auf Elektro um. Macht es erstmal deutlich leichter. Dann gehen Millionen Fahrzeuge aus diesem CO2-System raus, nehmen weniger CO2 in die Luft ab, weil sie nämlich betrieben werden elektrisch. Und dann ist das Budget ja schon mal deutlich kleiner, was man überhaupt abruft. Und dann kann man den nächsten Schritt gehen und den nächsten. Aber um auf das Thema der ganzen Sendung jemanden zum Feindbild zu machen, der eigentlich diesen Staat steuerlich unterstützt, sowohl mit Tanken als auch mit der Kfz-Steuer und.
Ja.
Selbe Argument könnte man bei Rauchern bringen. Aber ist halt blöd, jemanden sich herauszusuchen und zum Gesamtfeindbild zu machen. Das gesamte Feindbild ist ein anderes.
Also. Nein. Also und ganz ohne Autos kommen wir halt momentan auch nicht klar.
Nein.
Also,
wir haben in den 90ern die mehr von der Variabilität und Mobilität geredet. Leute sollten ewig weit zu ihrem Arbeitsplatz fahren und das auch noch gut finden. Jetzt tun sie es.
Das ist nicht mehr wie vor 100 Jahren, wo Arbeiten und Wohnen quasi im selben Hinterhof passiert ist. Ne?
Da sind wir auch weit von weg.
Ja.
Da sind wir weit von weg. Ich habe in einer Firma gearbeitet, da war es üblich, zweimal die Woche nach Bonn zu fliegen, zu Besprechungen. Ein Irrsinn, den man da veranstaltet hat. Und diesen Irrsinn fahren einige Leute heute noch. Der ist nicht so unnatürlich, wie man denkt.
Ja.
Es gibt Leute.
Obwohl wir ja inzwischen gelernt haben, auch, dass man Sitzungen ja auch online halten kann.
Ja, das ist nicht immer, bin auch ganz froh, ich habe jetzt einen Lehrgang und der ist auch mal wieder in Präsenz.
Ja, ist
auch
schön,
bin ich auch mal wieder ganz froh. Aber ja, wenn es Alternativen gibt und nicht jede Besprechung muss vor Ort stattfinden.
Ja.
Da sind wir raus aus dem Thema. Und nicht jedes Auto ist ein Feindbild, um nochmal den runden Weg zur Sendung zu finden. Wie ist denn unsere Zusammenfassung? Wir sind am Ende der Sendung und wir haben noch kein Resümee.
Hattest du eben gesagt, nicht jedes Auto ist unbedingt ein Feindbild. Also, hallo, guck mal, es gibt so tolle Fernsehserien. Knight Rider hat doch jeder gemocht. Herbie.
Ja.
Da kann man den Autos doch nicht böse sein.
Aber wir können zurückdenken.
Cars.
Ja, aber ist das nicht eine Nostalgie, Cars? Ist das nicht eine Nostalgie, die wir uns dann leisten und in diese alten Zeiten zurückträumen? Nein, aber ich bleib dabei. Und vielleicht ist das Resümee der Sendung. Es ist wie immer, man braucht ein vernünftiges Gesamtkonzept, ein Gerüst. Mhm. Und an dem muss man sich ein bisschen abarbeiten. Das ist nicht immer schön und meistens anstrengend. Meine persönliche Idee, und die hatte ich ja schon genannt, ist Hybrid, E-Fuels, individuelle Bewegung, vielleicht sogar ein bisschen Begrenzung der Zahl der Fahrzeuge. Vielleicht kann nicht mehr jede Familie 4 Fahrzeuge. Vielleicht kann man sagen, ich meine, jede Familie muss ja auch die Haushaltsabgaben.
Ja gut, aber das spielt ja jetzt nur auf den räumlichen Platz dann an. Wenn ich mir 4 Autos leisten kann und mir 4 Autos hier auf mein Grundstück stelle und das auf meinem Grundstück steht oder wenn hier Platz vor meiner Haustür ist, das stört ja keinen. Und wenn ich nur mit einem Auto fahren kann, dann ist es ja eigentlich egal, wie viele Autos ich habe, weil nur das eine Auto ja dann auch einen Verbrauch hat in dem Moment, wenn ich fahre.
Das ist, siehst du, da sind wir wieder an so einer Ecke meines Konzepts, was wieder nicht funktioniert. Das sind genau die Diskussionen, die müssen stattfinden. Also das genaue Punkt, natürlich, dann ist es wieder okay, du kannst 4 Autos haben, aber wir geben dir keine Parkplätze auf der Straße. Verstehst du? Wir geben von der Berechnung, wir geben jedem Haus, jetzt in deiner Straße sind ja Einfamilienhäuser, in der Berechnung würde man sagen, wir geben jedem Haus jetzt hier einen 5-Meter Parkplatz. Der Rest wird zugemacht.
Okay, ja, aber bisher ist ja diese Überlegung noch nicht.
Ja,
ne?
Ja, aber wäre es eine Lösung?
Wenn es so ist, dass das Parkraum und der öffentliche Raum so knapp wäre, was ich momentan in Deutschland so noch nicht erkenne. Natürlich gibt es auch, es könnten mehr Radwege an manchen Stellen sein. Jo. Da werden Autos verdrängt, ja. Aber also im großen Stil ist es nicht so, dass ich der Meinung bin, dass wir die Autos insofern da momentan so dermaßen einschränken müssen, dass es so viel weniger sein sollten oder müssten, weil wir den Platz anders brauchen. Also momentan finde ich es erträglich. Also ich meine, früher haben wir mit Rollschuhen sind wir auf der Straße gefahren und da kamen alle Jubeljahre mal ein Auto vorbei. Das geht heute nicht mehr, machen die Kinder aber auch nicht.
Nein,
also,
darum geht es ja nicht, ob sie es machen oder nicht. Die Frage ist, ob es die schlechtere Welt war und ob das nicht mehr Vorbildcharakter hat, als wir uns eigentlich eingestehen wollen. Also ich meine, wie gesagt, in dem Beispiel von der Frau Diehl, die sagt, wir hatten auch nur ein Auto in der Familie. Vielleicht ist die Anzahl der Autos pro Familie schon steuerwert, oft auf lange Sicht. Vielleicht muss man wirklich anfangen, auch mal einzuschränken, weil es kann nicht, dann sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, es kann nicht die Tatsache sein, es sich leisten zu können.
Mhm.
Weil das kann nicht der Anker sein. Das macht auch keinen Sinn. Mhm. Dann wäre es ja eine Berechtigung, wenn ich mehr Geld habe, dann darf ich die Umwelt zerstören. Wenn ich keins habe, darf ich es nicht.
Ja, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, weil, wenn jemand, wie gesagt, wenn der finanzielle Background da ist und so, und wenn der sagt so, okay, normalerweise bin ich viel alleine unterwegs, da reicht mir, wenn ich mit dem Smart zur Arbeit fahre und wieder zurück. Also ich brauche nur 2 Sitzer meinetwegen. Aber wenn ich meine Frau und mein Kind oder 2 Kinder, dann reicht der Smart eben nicht mehr.
Hm.
Und wenn der Smart, dann habe er halt weniger Verbrauch.
Nochmal, ich habe nicht
die Größe
des Autos gemeint. Ich habe nur
die Anzahl der
Autos beschränkbar eventuell.
Ja, aber das meine ich halt auch, dass da dann halt durchaus ein zweites andersartiges Fahrzeug auch wiederum Sinn machen könnte.
Ja,
Wenn ich mir das leisten kann.
Wie gesagt, Fall. Die Steuerungs, da werden wir jetzt nicht mehr heute zu kommen, das Steuerungsproblem zu diskutieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite, um Resümee der Sendung zu ziehen, es gibt Möglichkeiten und der Sendungstitel war ja provokant und der war auch so gewählt. In einem sind wir zumindest einig, das Auto ist nicht per se ein Feindbild.
Nö.
Es sind wie immer die Umstände drumherum. Mhm. Das, wie bei mir, also um es nochmal auf dem Rang, ich muss leider kurz erklären, weil sonst wird der Spruch nicht ganz klar. Ich bleibe auch dabei, auch der E-Scooter ist kein Feindbild. Mhm. Man kann nicht die Idiotie der Nutzer dazu nutzen, um das Verkehrsmittel schlecht zu machen. Und genauso ist es beim Auto. Es wird immer Idioten im Auto geben. Mhm. Dadurch wird das Auto aber nicht schlecht. Mhm. Und deswegen geht es immer darum, wir sind der Meinung, das Auto ist kein Feindbild, weil es geht am Ende um die Umstände, um die Nutzung und um die Sinnhaftigkeit. Mhm. Und wenn man die drei Sachen übereinbringt, dann ist das Auto kein Feind, sondern eigentlich nützlich.
Ja.
Wie man da hinkommt, könnte die Diskussion noch in die Länge führen. Das schaffen wir heute nicht mehr, weil wir sind am Ende der Sendung. Wir sind am Ende. Ich danke dir, Marc. Es war ein schönes Gespräch.
Danke auch.
Mein Name ist Markus Kuslinski. Unser Kontakt zur Sendung, zu Meinungen und so weiter, medienlos@gmx.de per Mail oder über Instagram, über den Direktmail-Kanal auch immer möglich. Ja, alles klar, das war's. Vielen Dank. Wir sind jetzt raus. Und das war's.
Und tschüss.
Tschüss.